Wir gehen Vers für Vers eigentlich durch das zweite Buch Mose. Und heute beginnen wir über das Heiligtum Israels zu sprechen. Also wir haben wir letzte Woche begonnen, so ein bisschen von dem Vers für Vers abzuweichen. Denn es gibt zwei Abschnitte, die im Prinzip dasselbe beschreiben. Erstmal, wie Gott die Anweisungen für den Bau des Heiligtums gibt. Und dann wird nochmal beschrieben, wie diese Anweisungen ausgeführt werden. Und wir werden es ein bisschen thematischer durchgehen, nicht alles zweimal lesen und dieselben Kommentare zweimal geben. Also Gott hat einen Grund, warum es zweimal hier steht. Ihr dürft es gerne zweimal lesen, aber ich denke, ihr hättet wenig davon, wenn ich zweimal dieselben Predigten machen würde. Obwohl für mich war es einfach. Nee. Also, so werden wir es machen. Ihr dürft heute Kapitel 25 aufschlagen. Wir werden zwei ganze Verse lesen. Die Verse 8 und 9. Und ich habe euch heute ein paar Bilder mitgebracht, denn bei all diesen Dingen sagen Bilder mehr als 1000 Worte. Kannst gleich mal das erste Bild reinmachen, bitte. So sah das Heiligtum aus oder das Bundeszelt, wie es auch genannt wurde. Es war ein Zelt mit einem Vorhof umgeben von einem Zaun. Dieses Bundeszelt stand in der Mitte des Lagers der Israeliten. Es war zentral für die Nation. Warum war es zentral? Denn im Heiligtum wohnte, unter Anführungszeichen, Gott. Mitten unter seinem Volk. Ich sage unter Anführungszeichen, weil ihr wisst, Gott ist allgegenwärtig. Er ist überall, er ist immer da. Paulus sagt, in ihm leben und weben wir. Also er ist noch größer als die ganze Schöpfung. Also in einem gewissen Sinn wohnen wir viel mehr in ihm als er unter uns. Aber in diesem Heiligtum, da hat Gott seine Gegenwart spürbar und erfahrbar gemacht, sichtbar gemacht sogar in der Wolkensäule bei Tag und in der Feuersäule bei Nacht, die über diesem Heiligtum geruht hat. Es war sozusagen der Treffpunkt Gottes mit seinem Volk. Braucht Gott eine Wohnung? Nee, natürlich nicht. Warum gibt es das Heiligtum? Nicht wegen Gott, sondern wegen uns, wegen seinem Volk. Gott wollte sein Volk lehren. Und er wollte uns lehren durch das Heiligtum, wie wir noch sehen werden. Aber Gott wollte einen Treffpunkt haben mit seinem Volk. Dieses Heiligtum stand im Zentrum des Lagers Israels. Und das war ein riesiges Lager. Manchmal denkt man an so einen kleinen Campingplatz und dann stand halt hier irgendwo das Heiligtum. Nee, es war riesig. Mach mal das nächste Bild rein. Das ist ein Foto von einem Flüchtlingscamp in Jordanien. Und da wohnen so um die 100.000 Einwohner. Das ist so 8 Quadratkilometer groß, dieses Camp. Wir wissen, die Israeliten waren mindestens 10-mal so viele. Mit dem ganzen Vieh und so weiter. Also ihr könnt euch vorstellen, wie groß dieses Camp von Israel in der Wüste war. Es war riesig. Und da musste man schon ein paar Meter gehen zum Heiligtum. Margarita hat heute bei der Fahrt hierher erzählt von dem Pfadfindercamp, ne, wo die Mädels dann teilweise ziemlich weit. Genau, das christliche Pfadfindercamp, wo die Mädels dann teilweise ziemlich weit haben zu den Toiletten, weil so viele campen und der Campingplatz so groß ist. Stell euch vor, das Camp Israels, die mussten übrigens auch außerhalb des Lagers gehen, um ihr Geschäft zu verrichten, aber das ist ein völlig anderes Studium. Ich komme gerade vom Camp, vielleicht ist das so gerade präsent, diese praktischen Dinge. nicht besonders erbauend, uns darüber zu unterhalten. Also deswegen, mach das nächste Bild rein, bevor ich noch mehr Quatsch rede hier. Im Prinzip haben sie gekämpft in der Form eines Kreuzes. In der Mitte des Lagers war das Heiligtum und dann gab es genaue Anweisungen, in welche Himmelsrichtungen die einzelnen Stämme gekämpft haben. Und also ich sage mal, zumindest wenn sie das wörtlich umgesetzt haben, dann sah es von oben wohl wirklich so ähnlich aus wie ein großes Kreuz. Was uns wiederum an die Geschichte von Bileam erinnert. Erinnert ihr euch an Bileam, diesen schrägen Vogel aus dem Alten Testament, diesen Propheten, schräger Prophet, aber den der Ammoniterkönig Balak angeheuert hat, um das Volk Israel zu verfluchen, das an seiner Landesgrenze war. Und er hat den Bileam mit hochgenommen auf einen Berg, wo er runtersehen konnte auf das Lager des Volkes Israels, und das ist, was er gesehen hat. Und ihr wisst, Bileam konnte nicht verfluchen, sondern er konnte nur segnen. Und das ist ein Bild für uns. In Jesus, in seinem Kreuz sozusagen, in dem, was er für uns getan hat, sind wir gesegnet mit allen Segnungen, die Gott in der Himmelswelt für uns hat, heißt es im Epheserbrief, Kapitel 1. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und deswegen, wenn der Vater uns in Christus sieht, dann gibt es keinen Fluch, dann gibt es keine Verdammnis mehr für uns, sondern nur Segen. Nicht wegen uns, weil wir es verdient haben, sondern nur wegen ihm, weil er es für uns verdient hat. In Galater 3, Vers 13 heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. 2. Korinther 5, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also Jesus ist unser Heiligtum und davon spricht das Heiligtum eigentlich vor allem. In Johannes Kapitel 1 lesen wir ganz am Anfang, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und alles wurde durch dasselbe. Und dann lesen wir im Vers 14 ein paar Verse weiter und das Wort wurde Fleisch oder der Logos wurde Mensch. Die Inkarnation, die Menschwerdung von Jesus, von der zweiten Person des dreieinigen Gottes, wenn wir es ganz genau sagen wollen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dieses Wort wohnte heißt übersetzt eigentlich so viel wie zeltete unter uns. Jesus ist unser Heiligtum. Jesus ist Immanuel, Gott mit uns. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Im Kolosserbrief heißt es über ihn, in ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. Also Jesus ist unser Heiligtum. Jesus ist auch unser Hohepriester. Alles, was mit dem Heiligtum zu tun hatte. Er ist unser Mittler. In ihm haben wir Zugang zum Vater. In ihm können wir Gemeinschaft haben mit Gott. Begegnung mit Gott feiern. Er ist unser Treffpunkt mit Gott. Und deswegen war das Heiligtum wichtig, weil es prophetisch, bildlich von Jesus spricht. Also erstens, weil es der Treffpunkt war mit Gott. Lass uns lesen hier in 2. Mose 25, Vers 8. Da sagt der Herr, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und wie begeisternd ist das? Und wir haben letztes Mal gesehen, mit wie viel Elan die Israeliten dabei waren, das Heiligtum zu bauen und Materialien bereitzustellen für den Bau des Heiligtums. Ich meine, wäre das nicht auch gewesen, wenn Gott so ein Angebot macht, hey, ich werde in eurer Mitte wohnen, hier baut mir ein Heiligtum. Ja klar, was gibt es Größeres? Zweitens ist das Heiligtum wichtig, weil es ein Bild für Jesus ist und das, was er für uns getan hat. Und deswegen hat Gott dem Mose ganz genaue Anweisungen gegeben, bis ins kleinste Detail von diesen Gegenständen. Liest sich stellenweise ein bisschen mühsam. Aber er sagt hier im Vers 9, nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Im Hebräerbrief 9, Hebräerbrief ist ein guter, der beste Kommentar zu diesen Bibelstellen hier. Hebräer 9 sagt uns, dieses Heiligtum im Alten Testament war ein Abbild des wahren Heiligtums des Himmels. Also es stellt uns geistliche Realitäten bildlich, physisch dar. Es illustriert uns bildlich, was Jesus für uns getan hat. Und insofern ist es sehr wertvoll für uns, diese Verse zu studieren, auch wenn sich die Abschnitte eben halt wie eine Bauanleitung lesen. Und für manchen Bauingenieur mag das begeisternd sein, für andere ist es vielleicht eher ein bisschen trocken zu lesen. Markus, machst du mir nochmal das erste Bild rein? Ja, danke schön. Also ihr seht, von außen sah dieses Zelt eher unscheinbar aus. Aber wie wir letzte Woche studiert haben, es war ein millionenteures Bauwerk. Da steckte tonnenweise Gold und Silber und Bronze drinnen und viele weitere wertvolle Materialien. Heute wollen wir uns einfach mal einen Überblick verschaffen und dann wollen wir ab nächste Woche mehr ins Detail gehen. Ihr seht hier, das Zelt war umgeben von einem Leinenzaun. Das ist übrigens ein naturgetreues Modell, was sie in Israel nachgebaut haben. Also nicht besonders groß. Das Ganze, das Zelt war umgeben von einem Leinenzaun, circa 50 Meter mal 25 Meter, also nicht sehr groß. Und diese ganze Heiligtumkonstruktion war mobil. Es war sozusagen ein mobiler Tempel, der Vorläufer des Tempels in Jerusalem eigentlich. Die ganzen Geräte waren mit Ösen versehen, wo man Stangen reinstecken konnte, sodass man die tragen konnte. Es war eben ein Treffpunkt mit Gott für ein Volk, das in der Wüste unterwegs war. Für Nomaden zu dem Zeitpunkt. Es hat einen Zaun außenrum. Ein Zaun spricht ja erstmal von was? Von Trennung. Hey Nachbar, bleib gefälligst von meinem Grundstück draußen. Vor allem dein Köter, der überall hinkackt. Womit wir wieder beim anderen Thema wären. Aber der Zaun spricht erstmal von Trennung, von Absonderung. Gott ist heilig, Gott ist perfekt. Er ist drinnen, er ist heilig, er ist perfekt und wir sind nicht. Deswegen sind wir erstmal draußen, außerhalb. Unsere Schuld trennt uns von dem heiligen Gott. Und dann gab es eine Tür beim Eingang, eine Tür, einen Eingang, einen Vorhang vielleicht mehr als eine Tür. Und das erinnert uns natürlich sofort an das, was Jesus gesagt hat, nämlich ich bin die Tür oder ich bin der Eingang, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also wenn du Gemeinschaft mit Gott haben möchtest, dann musst du durch Jesus kommen, sonst funkt es nicht. Wir können nicht einfach so in Gottes Gegenwart kommen als Sünder. Das würden wir nicht ertragen und Gott wäre nicht gewillt, uns so zu ertragen. Das ist ganz verständlich, wenn deine Kinder nach Hause kommen und die haben hier auf dem Feld gespielt, wo gerade die Jauche ausgestreut wurde, dann könnt ihr es nicht ertragen. Und sagt ihr, nee, da muss ich was ändern. Und zwar nicht bei mir, sondern bei dir. Du musst in die Badewanne, du musst den Dreck erst abwaschen. Und so ist es mit uns und Gott. Die Menschen, die konnten nicht einfach so zu Gott kommen in seine Gegenwart, sondern ihr wisst, sie mussten mit einem stellvertretenden, sündenlosen, perfekten Opfer zu ihm kommen. Und deswegen, wenn man hier reingeht, gab es im Hof zwei Gegenstände. Das erste war der Brandopferaltar, also wo Tiere geopfert wurden. Stellvertretendes Opfer. Das hat Gott seinem Volk von Anfang an gelehrt. Das nächste Buch, dritte Buch Mose, ist im Prinzip ein Handbuch für Priester. Da steht genau geschrieben, wie sie diese Opfer darbringen sollen. Aber das Bild ist, ein Unschuldiger gibt sein Leben für den Schuldigen. In diesem Fall waren es Tiere. Aber dieses Opfer musste makellos sein. Nicht der Anbeter, der zu Gott kommen wollte, war makellos, sonst hätte er kein Opfer gebraucht. Wir sind Sünder, wir sind nicht makellos. Aber das Opfer musste makellos sein. Und wegen diesem makellosen Opfer, das sein Leben für das Leben des Sünders eingesetzt hat, durfte der Sünder kommen und anbeten. Hebräerbrief 10 sagt uns, unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünde wegnehmen. Das war nur ein Bild, das hat die Sünden vorübergehend bedeckt, sozusagen. Aber tausende Jahre lang hat Gott sein Volk auf Jesus vorbereitet. Jesus war die Erfüllung von all diesen Dingen. Johannes der Täufer hat gesagt, siehe, Jesus, da kommt Jesus, siehe, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Jesus war das Lamm Gottes, das Opfer, das Gott selbst bereitet hat, so wie er es dem Abraham auf dem Berg Moria tausende Jahre zuvor versprochen hat. Ich selbst werde ein Opfer bereiten. Sich selbst in Christus. Hebräer 9, Vers 12. Da wird beschrieben, dass Jesus nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das himmlische Heiligtum hineingegangen ist und er hat uns eine ewige Erlösung erworben. Das Blut steht für das Leben, das gegeben wurde. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, ein für alle Mal. Er konnte unsere Schuld beseitigen. Und er ist auferstanden, er lebt und er bietet dir ewiges Leben mit Gott als Geschenk an. Du kannst es nicht verdienen, aber du kannst es schenken lassen, wenn du zu Jesus sagst, ja, ich will das. Ich gebe meine Selbstgerechtigkeit auf, meine Selbsterlösungsversuche, versuche mich irgendwie aus eigener Kraft zu Gott hinzuarbeiten. Meine Religiosität, das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Ich bin katholisch aufgewachsen, da musste ich zur Beichte gehen und dann hat der Priester gesagt, jetzt betest du 5 Vater unser und 10 gegrüßet, seist du Maria und dann ist es irgendwie wieder gut. Andere müssen sich 5-mal nach Mekka verneigen und einen Monat lang fasten oder meditieren oder was immer es ist. Die Menschen haben sich unterschiedlichste Wege ausgedacht, wie sie sich selbst zu Gott zurückarbeiten wollen, weil wir Menschen für Gott geschaffen sind und weil wir ganz natürlich spüren, dass die Beziehung mit ihm nicht in Ordnung ist. Aber das Problem ist, wenn wir mit unseren eigenen Ideen kommen, dann rennen wir mit der Nase gegen den Vorhang. Da kommen wir nicht weit. Konnte nicht einfach so kommen, sondern es gab einen vorgeschriebenen Weg, wie der Anbeter kommen konnte und durfte. Und das war durch ein stellvertretendes Opfer. Spricht eben alles von Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also du gibst deine Selbstgerechtigkeit, deine Selbsterlösungsversuche, was immer das für dich persönlich heißt oder geheißen hat, auf und du ergreifst stattdessen Jesus allein und vertraust dich ihm an. Gleich hinter dem Altar stand ein Waschbecken. Da haben sich die Priester gewaschen, spricht vielleicht auch von unserer Reinigung durch Jesus, vielleicht auch ein Bild für die Taufe. Und dann dahinter stand eben dieses Bundeszelt, ein Zelt, circa 5 mal 15 Meter groß, also dreimal so lang wie breit. Und dann mach bitte das nächste Bild rein. Genau das hier. Das seht ihr in dem Zelt, was hier schematisch dargestellt ist, dass dieses Zelt zwei Räume hatte. Und diese zwei Räume waren durch einen dicken, fetten Vorhang getrennt. Der hintere Raum war das Allerheiligste. Der war 5 mal 5 Meter und dann der vordere Raum, das Heilige, war doppelt so groß. 5 mal 10 Meter. In das Heilige, also den Vorraum, durften nur die Priester hineingehen. Da sind die täglich reingegangen und haben da ihre Dienste verrichtet. In das Allerheiligste, diesen quadratischen Raum, der Maßstab stimmt hier vielleicht nicht ganz, dieser quadratische Raum, da durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr hineingehen, nämlich am Versöhnungstag mit dem Blut des Opfers für die Schuld des Volkes. Wie anders ist es für uns in Jesus? Wie viel besser? Und der ganze Hebräerbrief spricht eigentlich nur davon, wie viel besser Jesus ist als der alte Bund. Aber wie viel besser ist es für uns, wo wir alle Könige und Priester, königliche Priester, schreibt uns der Petrus, sind. Wir haben alle freien Zugang zu Gott in Jesus. Nicht nur in das Heilige, sondern sogar in das Allerheiligste. Ihr wisst, dieser Vorhang im Tempel, später als Jesus gestorben ist für unsere Schuld und gesagt hat, es ist vollbracht, ist dieser Vorhang von oben nach unten in zwei gerissen und Gott hat gesagt, Tag der offenen Tür, der Weg ist frei in Jesus, du kannst kommen. Und deswegen steht hier in Hebräer 4, Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gerade dann, wenn wir Hilfe brauchen, komm mit Freimut. Manchmal haben wir so dieses gesetzliche Denken wieder. Oh, es hängt ja nicht alles von Jesus ab, sondern es hängt ja doch von mir ab, ne? Also wenn ich jetzt die ganze Woche brav gewesen bin, dann kann ich mit Zuversicht zu Gott kommen und beten und Gemeinschaft mit ihm haben. Aber Mann, was, wenn ich jetzt verpennt habe heute und ich habe meine Bibellese nicht hingekriegt und ich habe nicht gebetet und dann habe ich mein Kind angeschrien, oh, ich kann jetzt nicht mit Zuversicht in Gottes Gegenwart treten, weil vielleicht muss ich wieder eine Woche brav sein und dann kann ich kommen. Oder denken wir oft so? Wir nähen gern diesen Vorhang wieder zu, den Jesus zerrissen hat. Irgendwie ist diese Gesetzlichkeit, dieses religiöse, selbstgerechte Denken so tief in uns drin. Aber Jesus sagt uns, gerade wenn du Hilfe nötig hast, gerade wenn du es brauchst, komm mit Zuversicht. Bring mir deine Schuld. Steh wieder auf und geh in Gemeinschaft mit mir weiter. Wow, wie reich beschenkt sind wir in Jesus. Wir nehmen das so selbstverständlich, uns ist es so vertraut, aber wow, es ist ein riesiges Vorrecht, dass wir einfach so Gemeinschaft haben dürfen mit Gott in Christus jeden Tag. Und zwar nicht, weil wir irgendwas geleistet haben oder irgendwas leisten mussten, sondern wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Wir dürfen aussteigen aus dem religiösen Hamsterrad, in den so viele Menschen drinnen stecken. Wir dürfen aus der Gemeinschaft mit ihm leben. Der Vorraum, das Heilige, hatte drei Gegenstände. Rechts stand ein Tisch, der wurde der Schaubrote-Tisch genannt oder Schaubrottisch, da lagen immer 12 Brote für jeden Stamm Israels einer. erinnert uns natürlich gleich an das, was Jesus gesagt hat: Ich bin das Brot des Lebens. Links stand die Menora oder der goldene Leuchter, war kein Kerzenleuchter, sondern hatte Öllampen. Erinnert uns daran, dass Jesus gesagt hat: Ich bin das Licht der Welt. Das war das einzige Licht, was dieses Heiligtum beleuchtet hat. Also das Heilige, die Herrlichkeit Gottes im Allerheiligsten. Und dann gerade vor diesem dicken Vorhang stand noch ein Räucheraltar, ein Weihrauchaltar. Da wurde Weihrauch dargebracht. Und Weihrauch in der Bibel ist immer ein Bild für Gebete. Unsere Gebete sind wie Weihrauch, wie Wohlgeruch, der zu Gott aufsteigt. Unsere Gebete aber erinnert uns auch an Jesu Gebete für uns. Wisst ihr, was Jesus jetzt gerade tut? Er tritt für uns ein, vor dem Vater, für dich und für mich. Ist das nicht wunderbar? Er ist unser Anwalt. Sagt: Freispruch, ich habe bezahlt. Deswegen können wir mit Zuversicht kommen in Gottes Gegenwart. Und dann im Allerheiligsten, hinten stand die Bundeslade. Das war eine Holzbox, 125 mal 75 Zentimeter mal 75 Zentimeter, also eine Holzbox überzogen mit Gold. Und darin lagen anfangs zumindest erstmal nur die Steintafeln mit den 10 Geboten. Später kam dann noch Manna und der Stock von Aaron dazu. Aber die 10 Gebote, die uns schuldig sprechen, dafür ist das Gesetz da, damit wir erkennen, dass wir Sünder sind. Und dann obendrauf war ein goldener Deckel, der sogenannte Sühnedeckel oder Versöhnungsdeckel. Und der wurde so genannt, weil da das Blut des stellvertretenden Opfertiers am Versöhnungstag draufgespritzt wurde. Und dieses Blut hat sozusagen die Schuld, das Gesetz bedeckt. Wenn Gott, sagen wir, von oben drauf geguckt hat in dem Bild, dann war die Schuld bedeckt. Und das spricht natürlich alles von der Erlösung Jesu für uns. Das werden wir alles im Detail noch genauer besprechen. Also vor allem spricht das Heiligtum für uns von Jesus. Aber wir wissen, dass im Neuen Testament auch wir, die Gemeinde, ein Tempel Gottes genannt werden. Wir werden auferbaut zu einem heiligen Tempel, zu einer Behausung Gottes, heißt es da. Also Gott will in unserer Mitte wohnen. Und deswegen, wenn wir zusammenkommen als Leib Christi, hat Jesus ganz besonders er ist ja immer da, aber seine spürbare, seine erfahrbare Gegenwart zugesagt. Er hat gesagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen mit meiner ganzen Autorität. Wir können das Heiligtum auch als Bild sehen, jetzt als Anwendung für uns, als Bild sehen für unser christliches Leben. Die Frage ist: Wo möchtest du gerne leben? Im Vorhof? Du bist in Christus, du bist Christ, du bist Teilhaber in seinem Reich. Du warst am Altar, wo Jesus das Feuer von Gottes Zorn über deine Schuld getragen hat. Du warst am Kreuz, im Opfer, hast das für dich angenommen, hast es verstanden, hast dich ihm anvertraut. Du warst am Wasserbecken, bist getauft, du bist drin. Das ist gut. Du bist drin, du bist gerettet. Halleluja. Das ist schön. Andere gehen einen Schritt weiter. Hoffentlich jeder geht einen Schritt weiter. Hoffentlich sagst du: Hey, wow, toll. Ich bin gerettet. Yeah, danke Jesus. Das ist wunderbar. Er ist so gut zu mir. Aber weil er so gut zu mir ist, will ich dienen. Ich kann nicht einfach nur hier still sitzen und irgendeinen Stuhl wärmen. Ich will ihm dienen, ich will sein Priester sein. Und Petrus sagt: Wir sind ein heiliges Priestertum. Also ich will einen Schritt weiter gehen, ich will in das Heilige hineingehen, an diesen Ort des Dienstes, ich will Gott dienen. am Schaubrottisch. Der Mensch lebt nicht nur von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Ich liebe Gottes Wort, ich will es studieren, ich will stille Zeit halten, ich will anderen erzählen, ich will es meinen Kindern vorlesen. Und dann der Leuchter in dem Bild spricht vielleicht von dem Licht, von dem Jesus gesagt hat, lasst euer Licht so leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel verherrlichen. Ihr seid das Licht der Welt. Gute Werke. Ach ja, du bist so gut zu mir, deswegen will ich dir dienen und anderen dienen für dich. Ich will Gutes tun. Ich will Kindern im Kindergottesdienst dienen oder Kranke besuchen oder Armen geben. Jesus hat gesagt, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und du betest, der Rauchaltar, für Bitte, für andere, du bist aktiv im Dienst und das ist gut. Du bist im Wort, du betest, du tust gute Werke für Gott und Gott dienen ist wunderbar. Das ist ein sinnvolles Leben und wir dürfen seine Mitarbeiter sein. Wie begeisternd ist es, von Gott gebraucht zu werden? Ich liebe das. Wir dürfen seine Hände und seine Füße und seine Münder sein, wir dürfen der Leib Christi sein in dieser Welt. Und wenn wir das ausleben, hat Jesus gesagt, geben ist seliger als nehmen. Dann werden wir auch beschenkt werden. Aber dann gibt es noch eine dritte Stufe und das passt alles sehr gut zu dem, was die Anne gesagt hat, auch heute. Der hohe Priester, der durfte einmal im Jahr noch einen Schritt weiter gehen, nämlich in das Allerheiligste rein. Dort, wo die Gegenwart Gottes gethront hat, sichtbar über dieser Bundeslade. In die Gegenwart Gottes. Erstaunt sein über seine herrliche Gegenwart. Ihn anbeten, berührt sein von seiner Herrlichkeit. Und das ist das Größte in unserem christlichen Leben. Einfach in seiner Gegenwart sein. Herr, ich liebe dich. Ich bin dankbar für das, was du für mich getan hast. Ich will nachdenken über dich und deinen Charakter. Ich will dich betrachten. Ich will dir meine Liebe ausdrücken. Ich will dich erheben. Ich will dich anbeten. Das ist vielleicht die höchste Form des Gottesdienstes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind so oft von unserem Tun eingenommen. Mir geht es zumindest so. Ich bin ein Tuer. Ein sehr projektorientierter Mensch. Ich kann nicht still sitzen. Und unser Dienst ist gut. Jeder Christ sollte ein Diener sein, versteht mich nicht falsch. Aber es ist nicht unsere erste Priorität. Es ist nichts im Vergleich dazu, in seine Gegenwart zu kommen, Gemeinschaft zu haben, Intimität mit Gott zu erfahren, ihn anzubeten. Das ist das Befriedigendste. Das, was wir für ihn tun. Und das Wunderbare, wie gesagt, jeder kann kommen. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Wir dürfen mit Zuversicht in Gottes Gegenwart kommen. Gott persönlich dienen in dieser Art und Weise. Ihm unser Herz ausdrücken, nachdenken über ihn. Zu seinen Füßen setzen. In Lukas 10 haben wir ein Beispiel dafür. Jesus hatte in dem Vorort von Jerusalem namens Bethanien drei Freunde, Geschwister, den Lazarus und seine beiden Schwestern, die Martha und die Maria. Und ihr kennt die Geschichte in Lukas 10. Eines Tages hat Jesus die Familie besucht und Lazarus war scheinbar nicht da. Also Lazarus ist jetzt ein Bild für den, der draußen ist, im Vorhof. Er war ein Freund von Jesus, er war ein Bruder, er liebte den Herrn, aber er war gerade draußen. Und dann haben wir die Martha. Die Martha war so meine Persönlichkeit. Die war am Schaffen, die war am Dienen, die war im Heiligen, die hat Brot gebacken, die hat gute Werke getan und sie hat dabei gebetet. Nicht die geistigsten Gebete, sondern Herr, kümmert es sich nicht, dass meine Schwester hier nicht mitschafft. Also nichts falsch dran, dass sie geschafft hat und gedient hat. Das Problem war ihre Einstellung dabei. Sie war nämlich nicht auf Jesus fokussiert, sondern auf ihre Schwester. Meine Kinder machen das ständig. Ich bin unglücklich und ich bin unzufrieden, weil der hat was, was ich nicht habe. Oder ich muss was machen und warum muss der nicht? Machen wir auch so, gell? Ist irgendwie krank, so unsere neidische, selbstsüchtige Natur. Aber das war gerade das Herz von Martha an dem Punkt. Sie war am Dienen für Jesus, aber hatte gleichzeitig eigentlich eine schlechte Einstellung, weil sie gesagt hat, warum muss ich mich hier abmühen und die Maria, die macht nichts, die hockt nur hier bei den Füßen von Jesus. Okay, die war im Heiligen am Dienen, aber dann Maria ist zu den Füßen Jesu gesessen, einfach in seiner Gegenwart, einfach auf ihm gehört. Und das war das Beste zu dem Zeitpunkt. Und Jesus hat gesagt, Maria hat das Bessere gewählt. Es ist besser zu sitzen, als zu dienen. Oder ihm, während wir dienen, zu betrachten, das ist auch gut. Aber wenn wir diesen Fokus, diese persönliche Gemeinschaft und diese Beziehung verlieren, dann wird unser Dienen sehr trocken. Und deswegen ist das unser höchster Ruf, Gemeinschaft mit Jesus. Das ist das Wichtigste. Und unser Dienst, all die guten Werke, alles, was wir tun, kommt aus unserer Beziehung und aus unserer Intimität mit dem Herrn heraus. Und das ist das Gegenteil von Religion. Alle Religion macht, du musst erst tun, 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 tun und dann, wenn du irgendwann genug getan hast, dann darfst du vielleicht irgendwann mal Gemeinschaft mit Gott haben. Nee, was Jesus uns gebracht hat, ist das Gegenteil. Du darfst erst ruhen. In Christus. In dem, was er für uns getan hat. Du darfst mit Zuversicht, mit Freimut Gemeinschaft haben und erfahren mit dem lebendigen Gott. Und dann aus dieser Gemeinschaft hinaus gehst du raus und dienst anderen. Stellst dich ihm zur Verfügung und sagst, Herr, wirke du durch mich. Und er darf sein Leben durch uns ausleben. Und das ist fruchtbarer Dienst und stressfreier Dienst in dem Sinn. Problem ist, wenn wir diese Prioritäten verdrehen, versuchen aus eigener Kraft zu gschafteln oder vielleicht sogar gesetzlich, um uns irgendwas von Gott zu verdienen, mit dem Blick auf den anderen, warum muss ich und er nicht, dann brennen wir aus. Und dann kommt unser Fleisch durch. Ich merke das, ihr merkt das sicher auch bei euch. Dann wäre ich gereizt und ungeduldig und all diese schlechten Dinge, die noch da sind in meinem Leben. Wenn ich nicht Zeit mit ihm verbringe, wenn ich den Fokus auf ihn verliere und auf mich selbst gestellt, dahin geschaffen aus eigener Energie, dann geht auch die Freude verloren und dann brennen wir aus. Und das war nie Gottes Plan für uns. Und wir haben letzten Male darüber gesprochen, wie die Zeit in Gottes Gegenwart, das Betrachten von Jesus uns verändert. Während wir ihn betrachten, werden wir verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Bild. Und ich weiß nicht, ob ihr die Kapitel schon durchgeblättert oder vielleicht sogar gewagt habt, sie durchzulesen. Aber ihr merkt, dass die Reihenfolge der Gegenstände, die hier beschrieben sind, nicht unbedingt immer super systematisch sind. Er fängt an bei der Bundeslade und dann beim Schaubrottisch und dem Leuchter, aber dann geht es weiter mit den Zeltdecken und den Brettern und den Vorhängern und dann hinaus zum Brandopferaltar, die Vorhänge, die Kleider der Priester und die Priesterweihe, die täglichen Opfer und dann im Kapitel 30 geht er wieder zurück ins Heilige und beschreibt den Weihrauchaltar. So der logischste Ansatz für uns, so würde ich denken, wäre, okay, ich arbeite mich systematisch von außen nach innen vor. Oder von mir aus, ich beschreibe zuerst die Struktur des Zeltes, das Zelt und die Ständer und alles und dann die Einrichtungsgegenstände einen nach dem anderen. Gott hat es nicht getan, aus welchem Grund auch immer. Aber ich finde es interessant, Gott beginnt im Allerheiligsten. Er beginnt mit der Bundeslade. Das ist die erste Priorität. Betrachte Jesus, betrachte, was Jesus für dich getan hat. Betrachte ihn, verehre ihn, bete ihn an, verbring Zeit mit ihm, hab Gemeinschaft und dann aus dieser Gemeinschaft heraus kommt alles andere. Dein Dienst und alles andere. Aber es beginnt im Allerheiligsten. Das Wichtigste ist die Bundeslade mit dem Sühnedeckel, das Werk Jesu für uns, nicht unser Werk für ihn. Gegenwart Gottes, die persönliche Gemeinschaft mit ihm. Die letzte Anwendung, die wir noch daraus ziehen können, ist auch nicht in der Bibel, im Neuen Testament als Anwendung, aber kann ganz praktisch sein, kann uns beim Gebet helfen. John Corson hat vorgeschlagen, das Heiligtum als Gebetshilfe zu nutzen. Einfach so als Bild, wenn du mal irgendwie Engpass hast oder anstehst im Gebet und du gerade nicht weiterkommst und keinen Bock hast und nicht weißt, wie du dabei bleiben kannst, kann das vielleicht eine Hilfe sein. Also gehst von außen rein, zuerst durch das Tor. Psalm 100, Vers 4, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinem Namen. Also zuerst Dank. Wofür kannst du Gott dankbar sein? Dann sag ihm das. Und die Vorhöfe mit Lobgesang, Lobpreis. Und dann kommst du an den Brandopferaltar. Da darfst du deine Schuld abladen, bekennen deine Sünde. Und bekennen heißt nichts anderes als übereinstimmen. Ja, ich stimme überein, das ist falsch, das muss raus aus meinem Leben, das ist nicht richtig. Aber ich darf es auch bei Jesus abladen. Jesus, danke, dass du dafür gestorben bist. Und danke, dass du mich verändern willst. Stärk mich. Und wir dürfen das spezifisch tun, nicht allgemein, oh Herr, ich bin ein Sünder, sondern sag ihm ganz konkret den Mist, den du verbockt hast. Und du darfst seine Vergebung ganz konkret in Anspruch nehmen dafür. Und dann das Waschbecken, das Wasserbad im Wort, Epheser Kapitel 5. Nachsinnen über sein Wort. Du kannst vielleicht meditieren, sein Wort beten, auch seine Verheißungen. Und dann geht's weiter in das Zelt hinein zu dem Schaubrotetisch. Unser tägliches Brot gib uns heute, hat Jesus uns gelehrt, dürfen wir beten. Also ich darf ihn meine persönlichen Anliegen bringen. Aber dann steht auf der anderen Seite auch der goldene Leuchter, das Licht der Welt. Dienst. Wir dürfen für die Gemeinde beten, für die Dienste, für die Kleingruppen, für die Kinder, für die Hauskreise. Ich darf auch gerne für mich beten, für Missionare, für das Reich Gottes. Und dann haben wir den Weihrauchaltar, für Bitte. Für wen immer Gott dir aufs Herz legt. Und dann zuletzt das Allerheiligste, Anbetung, Jesus verehren. Vielleicht als kleine Gebetshilfe, vielleicht hilfst du dem einen oder anderen. Wir sind schon über unserer Zeit heute, deswegen machen wir hier auch Schluss an dem Punkt. Lass uns auch beten zum Abschluss. Lieber Vater, vielen, vielen Dank, dass wir betrachten dürfen, dieses Modell. Ich danke dir, dass du uns so sehr lieb hast, dass du uns ein Bild gebaut hast, damit wir nachdenken dürfen darüber, was Jesus für uns getan hat und wer wir in ihm sind. Und ich danke dir, dass wir Zutritt haben in Jesus. Zu dir, in das Allerheiligste. Und das ist mein hauptsächliches Gebet für uns heute, für mich und für uns alle, dass du uns da drin hältst, im Allerheiligsten. in deiner Gegenwart, dass wir nie aufhören zu betrachten, dass wir alles für dich und mit dir tun.